I'm Anna Boden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
He is Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüberquatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallihallo, guten Abend zusammen.
Hallo zusammen.
Hier sind wir wieder.
Jo, ein neuer Film.
Genau, neuer Film, neues Glück.
Mhm.
Wie Guillermo del Toro gerade schon im Trailer sagte, ist es ein Incredible Dance and Disturbing Audio Commentary oder nicht? Wir werden es bald erfahren. Was haben wir denn für einen Film heute, Janina?
Wir haben heute Bullet.
Bullet, genau. Muss ich ganz kurz was dazu sagen, weil da stand tatsächlich bei mir auf der Liste der Filme ganz oben, ganz lange, wegen des Audiokommentars beziehungsweise auch wegen der Bonusmaterialien. Wir werden uns da heute mal ein bisschen länger drüber unterhalten, weil das, finde ich, sehr lohnenswert ist, mal nicht nur die Audiokommentare, sondern eben sich auch etwas ausführlicher die Bonusfilme anzuschauen.
Ja.
Aber wie immer stellt Janina erstmal den Film kurz vor.
Der Film Bullet fängt an in Chicago mit einer Art Schießerei, Verfolgung, wie auch immer, in einem Raum, wo mehrere Männer davor stehen. Einer ist drin und dann gibt es irgendwie einen Mini-Showdown und eine Rauchbombe und derjenige, der anscheinend verfolgt wird, kann entkommen im Auto. Und das Intro ist optisch, sagen wir mal, sehr interessant und hat auch, glaube ich, mit Musik so hinterlegt. Also am Anfang hört man quasi keine Dialoge, sondern man sieht nur, dass irgendwas passiert. Und dann befinden wir uns quasi im nächsten Schritt in San Francisco und Ein Polizist wird quasi aus dem Schlaf geklingelt und muss irgendwo hin und wird quasi zu einem wichtigen Menschen berufen anscheinend, der gerade irgendwie so eine Fundraising-Event oder was auch immer macht, mit ganz vielen Leuten in so einer Art Villa mit Häppchen und irgendwas. Und er steht da ein bisschen verloren rum und dann trifft er auf Mr. Chalmers. Und der heuert quasi Bullet, der von Steve McQueen gespielt wird, an, um auf einen wichtigen Zeugen aufzupassen, den er in einem Hotel untergebracht hat. Und dann fährt Bullet mit Kollegen in das Hotel, so ein ganz billiges Hotel, direkt bei so einem Highway, der so die Straßen, die Stadt quasi überbrückt oder so eine Hochstraße mit ganz vielen Autos, fährt er quasi fast im Hotel rum. Und dort treffen sie einen Mr. Ross, der in 2 Tagen als Zeugen aussagen soll vor irgendeinem Senatsausschuss und der aber geschützt werden soll, weil der anscheinend gegen die Organisation oder das Syndikat oder wie auch immer es dann genannt wird, aussagen kann. Die Männer verabreden sich, wer wann auf den wichtigen Zeugen, auf Ross, aufpassen soll. Und Bullet geht zu seiner Freundin, die er von der Arbeit abholt. Und abends sind die im Restaurant. Und dann sieht man nachts im Hotelzimmer den Polizisten, der dann ans Telefon geht, weil der Portier anruft und sagt, Chalmers wäre unten mit noch jemandem und würde jetzt hochkommen. Und der Polizist spricht mit dem Portier und sagt, nein, die sollen nicht hochkommen. Und währenddessen sieht man, dass Ross, der Zeuge, der ja beschützt werden soll, irgendwie die Tür entriegelt und dann da von der Tür wieder weggeht. Und in dem Moment, wo die Männer quasi vor der Tür stehen, sieht der Polizist, dass da die Kette nicht mehr vor ist und möchte noch irgendwas machen. Aber dann stürmen quasi 2 Männer das Hotelzimmer und schießen auf den Polizisten und auf den Ross mit so einer irgendeine Pumpgun. Also irgend so ein riesengroßes Kaliber. Und dann sieht man eben in den nächsten Szenen, wie Bullitt zu dem Hotel fährt und die beiden ins Krankenhaus abtransportiert werden. Und er kann noch mit dem Polizisten kurz sprechen und der Polizist sagt ihm, dass Ross die Kette entriegelt hat. Und das ist alles sehr merkwürdig. Und im Krankenhaus gibt es dann noch ein paar Szenen, die werden beide irgendwie behandelt und operiert. Und Bullitt bleibt da und spricht mit den Ärzten. Und dann kommt irgendwie der Chalmers nochmal und sagt auch, mein Zeuge, wann kann der denn aussagen? Und der Doktor sagt, naja, weiß man nicht, ist so 50-50, ob er das überlebt, weil er wohl doch relativ schwer getroffen wurde. Während die da unterwegs sind, beziehungsweise Bullitt was isst und die anderen Polizisten da die beiden Männer bewachen, sieht man, dass im Treppenhaus der Killer nochmal ankommt und gerade irgendein Messer oder Eispickel oder irgendwas unterm Hosenbein vorzieht, wird aber von der Schwester überrascht und dann versucht Bullitt ihn zu kriegen und es gibt noch eine Verfolgungsjagd durch den Keller des Krankenhauses, aber der Killer entkommt. Ross überlebt aber diesen Anschlag nicht und stirbt und Bullitt möchte diese Tatsache verheimlichen, weil Chalmers überhaupt nicht daran interessiert ist, ob die jetzt leben oder sterben, sondern nur, dass der aussagen kann. Und der Bullitt möchte halt irgendwie die Täter finden, die Killer irgendwie dingfest machen und arrangiert irgendwie, dass der als unbekanntes Mordopfer da in die Pathologie gebracht wird und dann weggefahren wird. Letztendlich macht sich dann Bullitt auf die Spur des Mr. Ross und kriegt irgendwie über den Portier des Hotels, wo der angeschossen wurde, raus, dass der mit einem Taxi gekommen ist, mit einer bestimmten Taxifirma und kriegt dann irgendwie raus, wer da gefahren ist und fährt mit dem irgendwie die Route ab, die der Ross genommen hat, bevor er in dieses Hotel ist. Und er hatte dann auch telefoniert und irgendwie kriegt er dann raus, dass der mit einer Frau in einem anderen Hotel telefoniert hat und spricht dann noch mit einem Informanten über Ross und über diese Organisation oder das Syndikat oder die Mafia. Und kriegt eben so Stückchen für Stückchen was raus, was Ross gemacht hat. Der hat nämlich die Mafia betrogen und soll gegen die Mafia aussagen quasi. Zwischendrin gibt es noch eine ganz legendäre Autoverfolgungsjagd, wo eigentlich Bullitt erstmal beschattet wird. Die Gangster fahren ihm irgendwie nach und er kriegt es aber hin, sich hinter die zu setzen. Und letztendlich verfolgt Bullitt dann die beiden Gangster im Auto aus der Stadt raus, also durch San Francisco, diese Hügelstraßen hoch und runter gefühlt und an den Straßenbahnen da vorbei. Das sind ganz lustige, spannende Bilder. Letztendlich drängt Bullitt die Killer von der Straße ab und die verbrennen in ihrem Auto, weil sie ausgerechnet da in eine Tankstelle reinfahren. Und Bullitt geht aber dann noch zu dem Hotel, wo herausgefunden, dass wo der Ross mit einer Frau telefoniert hat und findet dort dann ein totes Mädchen, eine tote junge Frau vor. Und seine Freundin, die ihn gefahren hat, sieht das dann auch. Dann gibt es noch so einen kleinen Ehekrise, Beziehungskrise. Aber letztendlich kriegt Bullitt dann raus, dass der Mann über ein Gepäck durchsuche, dass der Mann und die Frau, dass der Mann, der als Ross erschossen wurde, gar nicht Ross war. Also quasi eine falsche Identität hatte. Und die beiden, er und die Frau, verheiratet waren. Und dann kommt noch so ein riesen altes Faxgerät, wo sie irgendeine Info aus Chicago geschickt kriegen, wer das ist. Und dann kriegen sie raus, dass das eigentlich ein Gebrauchtwagenhändler war. Und über die Prospekte im Koffer findet er dann raus, dass die irgendwie nach Italien fliegen wollten. Und dann fährt er zum Flughafen.
Nach Rom.
Nach Rom, genau. Nach Rom wegen Rom und dann Capri wahrscheinlich. Auf jeden Fall gab es beide Prospekte. Und dann geht er zum Flughafen mit Delgetti, mit seinem Kompagnon, mit seinem Detective-Partner. Und dort nach langem Hin und Her und einer weiteren Verfolgungsjagd zu Fuß, wo der echte Ross dann aus dem Flieger springt und Bullet hinterher und über das Flugfeld und über die Ankunftshalle. Und letztendlich gibt es dann noch eine kleine Schießerei und Bullet erschießt den echten Zeugen. Was niemanden wahrscheinlich glücklich macht, aber da wird nicht viel drüber gesprochen. Dann fährt er irgendwie noch nach Hause und legt seine Waffe ab und geht ins Bad. Und das war das Ende des Films.
Genau, das ist richtig. Du hast das wieder gut zusammengefasst. Noch ein paar Sachen unerwähnt gelassen, was immer gut ist. Man muss ja nicht alles erzählen. Ihr wollt ja auch nochmal vielleicht ein bisschen überrascht werden von der einen oder anderen Szene. Aber ich glaube, du hast das war ganz gut.
Ich muss aber sagen, ich musste aber schon nachlesen, um die Handlung nacherzählen zu können, weil durch den Film selber habe ich die nicht so ganz verstanden.
Ja, dieses Verwechslungsthema, ne, das ist auch so ein bisschen irritierend. Also am Anfang, dass der Ross nicht der richtige Ross ist, das versteht man am Anfang auch nicht so richtig. Ich weiß aber auch gar nicht, ob das so gewollt ist, dass man eigentlich eine Verbindung herstellen soll zwischen dem Ross am Anfang des Films und dem, der dann da in San Francisco ankommt und versteckt werden soll. Ich weiß gar nicht, ob bewusst dort zwei ähnliche Schauspieler ausgewählt wurden und man das tatsächlich nicht erkennen soll, den Unterschied, oder nicht, das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Also letztendlich hat er ja jemanden gesucht, der ihm ähnlich sieht, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, aber ich meine jetzt, von den Filmemachern her, ob da bewusst eben tatsächlich da jetzt zwei Leute gesucht wurden, die sich so ähnlich sein sollen, dass man als Zuschauer dann den Unterschied nicht sehen soll. Das habe ich, weiß ich nicht genau.
Keine Ahnung. Ich sehe die Unterschiede ja sowieso nie von dem her. Bin ich nicht das Standardpublikum.
Okay, aber der Film ist in jedem Falle nach einem Buch. Das Drehbuch für den Film ist nach einem Buch geschrieben worden. Im englischen Original hieß das Ding Mute Witness von Robert L. Pike. Und im Deutschen hatte es den, also wie ich finde, ja viel spektakuläreren Titel Polizeirevier 52.
Ja, super.
Wo ich auch denke, wieso denkt man sich so generische Titel aus, unter denen man nichts und gar nichts irgendwie sich vorstellen kann. Also würde mich ja überhaupt nicht anmachen, wenn ich ein Buch sehen würde, wo Polizeirevier 52 draufsteht.
Ja, kannst du auch das 53 lesen oder das 55.
Genau.
Ja.
Genau, ist eine Serie.
Alle ja. Einmal durch. Da hast du schon 50 Bücher geschrieben, ist doch super.
Da spielt ja in San Francisco der Film und das wird dann auch immer wieder auch erwähnt, auch nachher im Kommentar, dass tatsächlich alles an dem Film quasi Außenaufnahmen waren, also alles on location gedreht wurde und nicht eine einzige Szene auf der Bühne.
Ich dachte, das erzählen wir später.
Ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, genau. Aber ich finde, das gehört auch schon noch ein bisschen mit dazu, weil man merkt das schon. Aber wir werden ja gleich nochmal über den Kommentar unter anderem sprechen und da ist das auch nochmal Thema. Genau, da hat Janina recht. Die Musik zum Film, die ist schon ungewöhnlich oder sagen wir interessant. Die ist von Lalo Schifrin. Der ist in den 60er, 70er, 80er Jahren vor allem sehr aktiv gewesen, hat dort viel Filmmusik gemacht, die oft ein bisschen moderner war, nicht so unbedingt immer klassisch instrumentalisiert, sondern auch ein bisschen moderner. Einer seiner berühmtesten Themen dürfte das Titelthema zu der Serie Mission Impossible gewesen sein, die auch immer noch im selben Variante oder mit derselben Idee immer noch auch in den aktuellen Verfilmungen mit Tom Cruise auch zum Beispiel gespielt wird am Anfang. Der Regisseur des Films war Peter Yates. Der hat unter anderem auch Good Will Hunting gemacht zum Beispiel oder Ein ungleiches Paar. Dem werden wir nachher nochmal im Kommentar begegnen. William A. Fraker oder Bill, wie Peter Yates ihn dann meistens nannte, ist der DP, der Director of Photography, Kameramann, das war's, dem sind wir schon mal begegnet bei War Games in dem Film. Da hat er auch die Kamera gemacht. Und das ist schon, finde ich auch wirklich von den Bildern her, schon teilweise auch recht außergewöhnlich, also für einen Film aus der Zeit, Man hat so hin und wieder doch das Gefühl, einen etwas experimentelleren Film zu sehen, finde ich. Dann gibt es dann noch den Frank P. Keller. Der hat den Schnitt gemacht in dem Film. Also und da hat er sogar einen Oscar für bekommen. Für den besten Schnitt. Das ist auch ganz spannend und wirklich interessant, weil das auch ein bisschen ungewöhnlich ist und ein bisschen schneller geschnitten als die meisten Filme zu der Zeit, finde ich.
Zumindest in Teilen.
Zumindest in Teilen, genau.
Manches ist doch noch sehr lang.
Ja, stimmt.
Aber es passt ja dann zum Bonusmaterial.
Genau. Dann haben wir dann natürlich als Hauptdarsteller Steve McQueen. Da gibt es auch nochmal einen Bonus, über den wir nachher sprechen wollen. Bonusmaterial auf der Blu-ray. Der spielt den Bullet. Den kennt man aus wahnsinnig vielen Filmen, auch aus derselben Zeit. Also Gesprengte Ketten, Die glorreichen Sieben, Kanonenboot am Yangtze-Kiang, Thomas Crown ist nicht zu fassen, Papillon und Flammendes Inferno zum Beispiel. Aber wie gesagt, da kommen wir noch immer ein bisschen dazu. Jacqueline Bisset, also ich dachte immer, es wäre französisch Bisset, aber die ist tatsächlich Engländerin und wurde zumindest auch vom Regisseur mit Bisset ausgesprochen. Die kann man auch kennen, die war tatsächlich in erster Linie auch in Europa aktiv und erfolgreich, hat mit Roman Polanski zusammen Filme gedreht und auch mit François Truffaut. Da war sie sehr aktiv und auch zum Beispiel in Mord im Orient Express. Robert Vaughn spielt den Chalmers, diesen Politiker und auch Staatsanwalt, meintest du, glaube ich, ne?
Habe ich aber auch nachlesen müssen. Aber dann versteht man vielleicht ein bisschen mehr, warum er da so einen Zeuge hat.
Ja.
Aber da es nur darum geht, dass der vor dem Senat aussagen soll, erschließt sich das irgendwie gar nicht. Mhm. Ob das jetzt ein echter rechtliche Geschichte ist oder irgendwas anderes, also irgendein Untersuchungsausschuss oder Anhörung oder irgendwas.
Ja, vielleicht haben wir den Hinweis darauf irgendwie verpasst. Also ich,
vielleicht gab es den auch nicht, würde mich auch nicht wundern.
Ja, das stimmt. Ja. Der Robert Vaughn, der Schauspieler von dem Chalmers, der hat tatsächlich zum Beispiel auch mit Steve McQueen zusammen in den Glorreichen Sieben mitgespielt. Da war er auch einer der Glorreichen Sieben neben McQueen zusammen. Und noch zu erwähnen, finde ich, ist Robert Duvall. Der ist ziemlich bekannt, auch aus anderen Filmen. Hier spielt er den Taxifahrer, mit dem der Steve McQueen dann auch noch ein bisschen durch die Gegend fährt. Dann gibt es auch im Bonus dann noch ein paar kurze Geschichten dazu, dass er eigentlich eine viel größere Rolle haben sollte und die dann Stück für Stück mal weiter rausgeschnitten wurde. Den kennt man aber zum Beispiel auch aus seiner Hauptrolle in THX 1138 oder 1138, der Debütfilm von George Lucas, ein Science-Fiction-Film, wo er, ich glaube, mit einer Glatze und noch relativ jung, so einen, naja, Androiden-ähnlichen, also so sieht er zumindest aus, Androiden-ähnliche Figur spielt. In Der Pate und in Die Körperfresser kommen hat er zum Beispiel auch mitgespielt. Dann gibt es da noch zum Beispiel die Killer, und ich würde noch ein paar Worte kurz zu dem einen der beiden Killer, der vor allem in erster Linie der Fahrer war, verlieren. Der ist nämlich tatsächlich auch Stuntfahrer und hat da, also in dem Fall tatsächlich, sowohl in den Nahaufnahmen sieht man ihn, als auch tatsächlich die Stunts hat er auch selbst gemacht. Und sieht für mich in manchen Einstellungen, vor allem so, wenn man ihn von der Seite sieht, so aus dem Profil, sieht er für mich total aus wie Sean Connery als James Bond. Ja. Also ich finde den total ähnlich. Also,
echt?
Ja.
Mhm. Obwohl der so eine dicke Brille trägt und so.
Genau. Ja, aber wenn man die Brille wegdenkt, so der Rest, finde ich, der passt total gut. Ist mir so aufgefallen. Ich habe gedacht, Mensch, der war doch bestimmt auch der Stuntman von John Connery in James Bond. Das stimmt nicht ganz, aber tatsächlich, er hat zumindest doch auch einmal irgendwelche Stunts gemacht bei James Bond, aber er war nicht das Stunt-Double von John Connery. Ich überlege gerade, was ich noch erzählen soll. Ich habe mir so ein paar kleinere Notizen noch gemacht, die ich ganz interessant fand. Hinten und wieder, das war zum Beispiel eines der ersten Faxgeräte taucht in dem Film auf. Ein sogenannter Magnavox Telecopier. Der wird dort verwendet, um zu übertragen Dokumente.
Aus Chicago nach San Francisco zu dem verstorbenen
Genau.
Ross. Oder dann eben nicht Ross.
Genau. Und das fand ich ganz spannend. Und Jan, du hattest es ja schon erwähnt, was auch interessant war, natürlich diese Verfolgungsjagd, die wirklich mittlerweile so ein bisschen historisch ist und tatsächlich ganz oft zitiert wird. Also zum Beispiel ist in Cloud Atlas, in dem Film Cloud Atlas von 2012, findet man diese beiden Autotypen auch an der Straße stehen, während der dann Darsteller, Hauptdarsteller die Straße entlang geht. Da steht dann der Ford Mustang und der Dodge Charger zum Beispiel, aber auch noch in wirklich in hunderten anderen Filmen. Also wenn man sich das auf der Webseite anschaut, von der IMDb-Seite anschaut von dem Film, sieht man da auch eine ganze Menge Auflistungen dazu. Und was ich noch ganz witzig fand, ich kann mich da nicht dran erinnern, aber es ist auch so, dass es eine Werbung gab für Ford Puma in den 90ern, also eine Fernsehwerbung oder Filmwerbung, also ein Film, wo die Aufnahmen des fahrenden Steve McQueen zusammengeschnitten wurden mit Aufnahmen des Ford Puma, wie er durch die Straßen von San Francisco fährt. Und dann haben sie es so geschickt geschnitten, dass man tatsächlich denken konnte, er wäre in dem Auto gefahren.
Könnte sein, dass ich mich daran ein bisschen erinnere, aber kann ich nicht genau sagen.
Ich habe den Film, die Werbung habe ich auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr euch mal angucken. Also finde ich wirklich richtig gut gemacht. Also man sieht, hat wirklich den Eindruck, okay, der McQueen, der fährt diesen neuen Ford Puma 1996. Das ist wirklich super. Auch offensichtlich an denselben Locations gedreht oder zumindest an sehr ähnlichen Locations und überzeugend gemacht. Ja, ich weiß nicht so genau, was wir denn alles noch erzählen wollen jetzt schon und was du nachher noch sagen willst. Letztlich finde ich es interessant, dass McQueen hier auch viel selbst gefahren ist von den Sachen. Nicht alles, aber viele Sachen ist er selbst gefahren.
Ja.
Aus Versicherungsgründen durfte er da nicht alles
fahren. Er durfte auch nicht aus dem Flugzeug springen.
Stimmt, genau. Also aus dem stehenden Flugzeug, nicht aus einem fliegenden.
Das hätte er dann gedurft.
Ja, das wäre dann kein Problem gewesen.
Also.
Ja, und ein kleiner Hinweis, wenn ihr den Film nochmal guckt und vor allem die Verfolgungsjagd, zählt doch mal die Radkappen, die so alle abfallen. Und dann rechnet nach, ob das funktionieren kann. Und zählt die vielen roten Käfer.
Nein,
grünen Käfer. Dunkelgrün. Die da so immer so herumfahren.
Ja, vor allem immer der gleiche an der gleichen Stelle.
Genau. Ja. Der Film hat selbst auf der IMDb-Webseite ein Rating von 7,4. Oder 7,4, das ist vergleichbar mit zum Beispiel die drei Tage des Kondor oder schon das vorhin erwähnte Cloud Atlas oder die dunkelste Stunde. Also ist eigentlich ist in guter Gesellschaft, würde ich sagen, was das angeht.
Und Steve McQueen hat den auch irgendwie mitproduziert oder so. Aber der taucht nicht als Producer irgendwo auf.
Ich habe das auch nicht genau verstanden und auch nicht nochmal exakt gefunden, so, aber es ist wohl so, dass er sich ja zumindest den Regisseur ausgesucht hat. Ne?
Ja.
Also er durfte offensichtlich, normalerweise ist es ja andersrum, dass Regisseure bestimmen, wie die Besetzung ist. Da war es offensichtlich andersrum, aber er zu dem Zeitpunkt auch einfach schon sehr erfolgreich war, glaube ich, und deshalb da auch ein Mitspracherecht gehabt haben dürfte. Der Film selbst hat 5 Millionen gekostet, so circa 5 Millionen Dollar und hat wohl um die 40 Millionen eingespielt. Allerdings sind das die Zahlen aus den USA. Ich kann leider nicht sagen und konnte da nichts im Internet finden, wie die Einspielergebnisse weltweit waren. Das ist tatsächlich manchmal, gerade bei älteren Filmen, nicht so ganz einfach, da so Daten rauszubekommen für die internationalen Einspielergebnisse. Ja, dann sind wir so durch. Ich würde sagen, wir könnten es ja fast schon mal dabei belassen, weil wir ja doch noch einiges über die Bonusmaterialien, glaube ich, noch erzählen wollen und über den Kommentar, oder Janina?
Ja, ja? Also mit dem Kommentar anfangen.
Wollen wir mit dem Kommentar anfangen?
Mhm.
Okay, gut, können wir machen. Dann erzähle ich noch mal ganz kurz was zu dem Peter Yates, dem Regisseur des Films, der eben hier den Kommentar auch spricht. Der Mann ist 1929 in England geboren worden, wobei er selber sagt, von sich sagt, er wäre Schotte, aber der Geburtsort, der in der Wikipedia steht, ist definitiv England, also südlich von London. Also weiß ich jetzt nicht genau. Vielleicht ist er irgendwie nach Schottland gezogen irgendwann und hat sich deshalb so gefühlt als Schotte wahrgenommen, weiß ich nicht genau. Konnte ich jetzt nicht so wahrnehmen, nicht so feststellen. Der war übrigens selber auch Rennfahrer, mhm. Und also ähnlich wie bei McQueen, der auch sagte von sich, also er war sich nicht sicher, ob er Rennfahrer oder Schauspieler werden wird, war das bei dem Peter jetzt auch so, dass er sich richtig Rennfahrer war, also Profi auch, und dann aber in Anführungszeichen noch die Kurve bekommen hat und angefangen hat, Filme zu machen. Und der erste richtige Spielfilm von ihm war 1963 Holiday für dich und mich. Also mich, so hieß der im Deutschen. Ich kenne den nicht.
Tolle Titel.
Mhm, genau. Kenne den nicht. Ist auch ein englischer, also ein in England produzierter Film. Und dann gab es dann noch den Film Die Verfolgungsjagd. Nee, Quatsch, das stimmt nicht. Millionenraub, so hieß der Film, genau.
Robbery.
Millionenraub, genau, im Englischen Robbery. Und da gibt es auch schon eine Verfolgungsjagd. Und das ist wohl auch der Köder gewesen, in Anführungszeichen, den Steve McQueen geschluckt hat. Ne? Und deshalb wollte er den Peter Yates haben, weil er eben diese Verfolgungsjagd in dem Film so toll fand. Es gibt in der Washington Post zum Tod von Peter Yates im Jahr 2011 einen guten Artikel über Peter Yates, da kann ich empfehlen, das mal zu lesen, habe ich auch verlinkt. Da ist wirklich nett geschrieben und man erfährt noch ein bisschen mehr über den englischen Regisseur, der dann mit Bullet eigentlich in die USA gewechselt ist und dort eben dann die, ich glaube, weiß nicht ob ausschließlich, aber die meisten Filme dann zumindest dort produziert hat. Der selber hat übrigens keine Filmpreise gewonnen. Mhm. Finde ich eigentlich verwunderlich, weil er hat jetzt nicht so schlechte Filme gemacht, aber es hat offenbar nicht gereicht für einen Oscar oder den Berliner, also den Bären von der Berlinale oder so. Aber immerhin, drei seiner Schauspieler haben einen Oscar bekommen für ihre Arbeiten.
In seinen Filmen.
Mhm. Genau. Und das wird auch zum Teil dann dem Peter Yates zugeschrieben, weil er wohl die Schauspieler auch sehr gut anleiten oder motivieren kann oder konnte. Der Kommentar ist wahrscheinlich von 2005. Also es gibt so eine Internetseite, die heißt OFDB, glaube ich. Und da sind auch viele Filme aufgeführt, fast alle, die es so gibt. Und dazu auch immer die Medien, auf denen der Film veröffentlicht wurde. Und da ist der erste Eintrag, den ich da gefunden habe, eben von 2005. DVD. Und das war eine DVD, genau. Und da er 2011 gestorben ist, DVD ist jetzt aber auch noch nicht so ewig lange auf dem Markt, dann denke ich, kommt das ganz gut hin. Es wird sicherlich passen, dass auch in etwa zu der Zeit die Aufnahmen gemacht wurden für den Audiokommentar. Ja, also das wollte ich nur kurz mal im Voraus, wollte ich mal vorschicken. Dann können wir von mir aus gerne über den Kommentar reden, Janina.
Ja. Also ich fand ja das schön, dass das ein Brite war, den verstehe ich besser, aber ich fand, er hat ein bisschen anstrengend gesprochen. Also er hat oft angesetzt, war dann abgelenkt, wollte was erzählen, hat sich manchmal wiederholt, also war jetzt nicht so stringent wie manche anderen, bei denen man das Gefühl hat, die haben ihr Skript schon vorher geschrieben und oder nicht so quasi schnell wie andere, die vielleicht ohne Skript einfach reagieren oder sich da Bälle hin und her schmeißen. Also er war auch alleine, ne? Hat jetzt nicht mit jemandem zusammen das gemacht.
Ist natürlich auch schon dann,
und
wenn
war
2005...
natürlich auch schon, er war älter und der Film war schon ganz lange her, ne? Also das hat man schon vielleicht ein bisschen gehört, aber insgesamt fand ich ihn ganz gut verständlich.
Ja, also wenn das stimmt mit 2005, dann war er 75. Ja, also das ist schon, also ja. Ich wäre, glaube ich, ganz froh, wenn ich in dem Alter dann noch so relativ gut dann immer noch reden könnte. Ja, genau, ich ging mir auch so. Ich freue mich immer erstmal, wenn es Engländer sind, weil ich die doch meist deutlich besser verstehe. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, dieses etwas Unkonzentrierte, es war manchmal etwas ablenken, weil er irgendwie mehrfach Sätze angefangen hat und abgebrochen hat und so, ne? Das war, entweder hatte ich mich dann im Laufe des Films dran gewöhnt oder es wurde dann besser, aber ich bin nicht ganz sicher, hatte das Gefühl, dass es vor allem am Anfang stärker war.
Kann sein, ja. Ja, aber so insgesamt fand ich ihn sehr informativ. So, hat viel erzählt und viele verschiedene Dinge erzählt. Ne?
Genau. Ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben?
Also weil ich habe den Film geguckt und dachte, ich weiß nicht, ob ich den gut finde oder nicht. Mir war der, also der Plot ist ein bisschen schwierig und dann hat er echte Plotholes. Also es wird nie irgendwie erklärt, warum er diese Tür aufgemacht hat und dann erschossen wird oder also auch warum, welche Szenen, wie und was jetzt irgendwo rausgefunden wird und was vielleicht auch ein bisschen mehr daran liegt, dass es auch in Stellen so ein relativ schweigsamer Film ist, der viel visuell erzählt, was eigentlich ganz nett ist. Also so visuell finde ich ihn auch sehr ansprechend und gut gemacht, aber von der Geschichte her sitze ich dann immer da und denke, wenn ich das nicht verstehe, dann finde ich das doof und dann kann ich dem nicht so gut folgen oder das nicht so genießen, glaube ich. Ja. Und tatsächlich das, was andere so toll finden, also die Verfolgungsjagd gibt mir einfach nicht so richtig viel, da kann ich dann, ja, hätte auch deutlich kürzer sein dürfen, aus meiner Sicht. Aber es gibt ja ganze Filme, die quasi nur aus Verfolgungsjagden bestehen.
Genau, insofern ist das ja schon ganz gut bei dem Film, das kondensiert sich da in den 10 Minuten, ne, die dann da in dem Film sind. Und dann sagt der Peter jetzt ja selbst aber auch, dass das gar nicht so sehr seine Lieblingsszene ist, sondern er mag die Verfolgungsjagden, Anführungszeichen, auf dem Flugplatz sehr viel lieber. Die fand er interessanter und das muss ich aber auch sagen, ich fand das auch letztlich interessanter als so eine
Vielleicht hat man jetzt auch inzwischen so viele Verfolgungsjagden gesehen. Ja. Denn er meinte ja auch, er hat ja schon eine gemacht, die musste jetzt nicht unbedingt noch eine machen, aber wenn das ist, was Steve McQueen wollte oder weswegen er da, dann hat er das noch mitgemacht. Nee, das fand ich auch interessant und was ich halt eigentlich sagen wollte, das Drehbuch, das er auch erzählt hat, dass sie während des Filmens noch am Drehbuch gearbeitet haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, immer wieder überarbeitet.
Das wieder überarbeitet und was du vorhin schon sagst, dass der Taxifahrer eigentlich eine größere Rolle haben sollte und die Frauenrolle erst am Schluss quasi geschrieben wurde, weil man nicht wusste, was man mit ihr machen soll, so nach dem Motto und was die darstellen soll. Also das fand ich dann ganz interessant und das zeigt ja auch, dass es nicht wirklich ein gutes, fertiges Drehbuch war, würde ich jetzt mal sagen. Dass er so extrem betont hat, dass er ja weiß, wie es auf Location zugeht und dass er das super kann, das fand ich dann so ein bisschen typisch selbstverliebte Regisseure, so ein bisschen. Aber eigentlich, glaube ich, hat er das schon, also er meinte, er mochte das und
er hat es an verschiedenen Szenen ja auch immer wieder dann erklärt, warum er das jetzt besser findet auf der Location. Ne?
Ja, also. Und ich glaube, ne, wie bei manchen anderen Filmen, weiß ich ihn mehr zu schätzen, nachdem ich den Kommentar gehört habe. Das ist ja nicht bei allen Kommentaren so, aber bei dem auf jeden Fall.
Ja.
Und er hat auch dann irgendwann gesagt, ja, und dann fragen immer alle, warum er die Tür aufschließt, beziehungsweise die Kette abmacht. Und dann kann er nur sagen, ja, sonst hätte es den Film halt nicht gegeben, weil das musste ja irgendwie, mussten die Killer da ja reinkommen, so nach dem Motto.
Genau. Ja, wobei ich denke, das wäre jetzt eigentlich doch in keinem Film sonst wirklich ein Problem. Mein Gott, wenn die Tür aufgetreten wird, ist auch egal, ob die Kette davor ist. Die wird doch dann, also in den meisten Filmen würde das ja auch niemanden aufhalten.
Hätte ich auch gedacht, ja.
Aber ja, das stimmt. Ich fand es auch etwas irritierend, warum diese Kette da weggemacht wurde.
Und dann fand ich auch noch, er hat dann halt immer erzählt, dass Steve McQueen ja so ein sensibler und normaler und irgendwie toller Polizist ist und der seine Arbeit ernst nimmt und sonst was. Also dass der gegen das böse Image der Polizei oder dass die mit dem Film dagegen angespielt haben. Und ich finde, vielleicht hätte man das zu der Zeit und in den USA irgendwie mitgekriegt, aber ich jetzt in Deutschland, ich mache da ja keine, ich habe da ja überhaupt keine Verbindung zu und ich sehe das ja gar nicht so, ne? Ja. Und das war so sehr betont, das hat er immer wieder betont und das kommt bei mir halt so gar nicht an. Also.
Ja, ich habe nochmal versucht, ein bisschen was rauszufinden, ist mir aber nicht gelungen, weil er ja besonders eben auf dieses Image der Polizei da in den 60er Jahren, also in dieser Zeit ja auch eingegangen ist. Aber ich konnte jetzt keine besonderen Vorfälle jetzt auf die Schnelle noch finden, ob da irgendwas ganz Konkretes passiert war.
Und dass sie in modernen Western in San Francisco gedreht haben, hätte ich jetzt auch nicht wiedererkannt, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Also quasi das Western-Motiv, aber vielleicht bin ich da auch nicht gut genug drin.
Ja. Ja, ich fand, genau, also er hat ja über Steve McQueen einfach sehr, sehr viel erzählt. Ne? Also da, weil, gut, ich meine, er ist halt auch ein großer Star und ich glaube, das war auch für Yates wichtig, dass er diesen Film machen konnte, weil er so tatsächlich ins große Kino kam in den USA und deshalb sicherlich dem Steve McQueen auch ziemlich dankbar ist, dass er ihn da geholt hat. Erzählt dann aber sehr viel von ihm, meint auch, erzählt dann auch, dass Steve McQueen wiederum erzählt hätte, dass er eigentlich kein Actor sei, sondern ein Re-Actor. Und dem widerspricht er aber und lobt eigentlich Steve McQueens Schauspiel, also dass er eben sehr wohl auch sehr gut spielen kann und auch Dialoge führen kann. Aber es fällt schon auf, wenn man spätestens dann, wenn man darauf achtet, dass McQueen wirklich sehr wenig redet.
Sehr schweigsam, ja.
Und das ist ja nicht der einzige Film, wo das so ist. Also wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, war das bei Kanonenboot am Yangtze-Kiang auch schon so, als wir den gesehen haben.
Das kann ich mir nicht erinnern.
Er hat, glaube ich, auch nicht viel geredet und er macht ja sehr viel, das war zumindest das, was der Peter Yates auch nochmal hervorgehoben hat, er macht sehr viel mit seinen Blicken, versucht damit sehr viel zu sagen und das stimmt schon auch, wenn man drauf achtet, dass er wirklich wenig redet und vor allem, das ist so, im Gegensatz zum Beispiel so zu dem Schauspiel von William Shatner aus derselben Zeit, ne, ist das einfach ein riesen Unterschied.
Ich finde den Shatner, sehr angenehm, ne? Ja. Shatner ist so übertrieben.
Ja, der overacted irgendwie eigentlich durchgehend, ne? So
ja.
Ein also so wirklich so ein Theater.
Theatralisch,
genau. Ja. Ja. Und bei Steve McQueen ist es wirklich extrem zurückgenommen. Teilweise ist es mir ein bisschen zu sehr zurückgenommen.
Ja, weil man dann auch nichts, also wenn man nicht 150-prozentig aufpasst, dann kriegt man ja Sachen auch gar nicht mit.
Genau, ja, und man hat teilweise, eben so, also ich hatte zumindest teilweise eben so die Wahrnehmung, dass eine Figur sehr emotionslos ist.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, nicht wirklich so gemeint gewesen.
Also zumindest der vom Regisseurseite her nicht, aber ich finde, der kommt schon auch so ein bisschen so rüber. Ne?
Ja. Ja.
Was ich auch noch ganz lustig fand, wo er gesagt hat, dass Steve McQueen immer den Dialog auf seinen Partner, seinen Polizistenpartner geschoben hat und er dann immer den ganzen Dialog machen musste.
Genau.
Aber was dann noch interessant war, der hat auch die Schauspieler vorher proben lassen, was damals wohl auch nicht so üblich war und meint, das hätte dem ganzen Spiel und Film gut getan, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, wenn man sich kennt und schon mal Sachen durchgespielt oder ausprobiert hat. Und dann hat er noch was ganz Spannendes erzählt, dass sie zum Beispiel durchsuchen er und sein Kompagnon den Koffer von der Frau, die ermordet wurde, und finden da einige Hinweise. Und die haben die Koffer gepackt und die Schauspieler haben sie dann reingetragen, quasi in eine echte Asservatenkeller sozusagen und haben dann diese Koffer durchsucht. Und zwar wussten die, dass sie nach Geld und Tickets und Reisepässen suchen sollten und haben dann echt sich so... Aber nicht, wo es versteckt war. Und dann haben sie echt diesen Koffer durchsucht und dann hat er ganz
Continuity Girl hat er, glaube ich, gesagt. Also,
ja, also hat sie sehr gelobt, weil sie in dem Punkt extrem aufpassen und mitschreiben, notieren muss, was sie wann finden und wer wem was gibt und was sagt und warum. Und letztendlich, das fällt einem nicht auf, aber das hat er dann halt erzählt, dass sie dann die haben suchen lassen und dann haben sie danach die passenden Sachen gezeigt, nämlich wo die Hände dann ein Scheckbuch durchblättern oder wo die Hände irgendwas hochnehmen im Koffer und darunter was finden oder so. Also das fand ich ganz spannend, das hat er erzählt, das fand ich auch sehr interessant und anscheinend war das so ein paar Mal, dass sie nicht so genau wussten, was sie erwartet als Schauspieler in der Szene. Ja.
Deshalb war das auch wichtig, wegen der Continuity, dass eben diejenige, die da auf die Continuity achtete, eben tatsächlich auch aufschrieb, in welcher Szene was genau gerade ausgepackt und angeguckt wird, damit eben bei diesen Insert-Shots dann eben genau auch das Richtige da gezeigt werden kann.
Und weil es halt nicht geskriptet ist, musste sie da wirklich drauf aufpassen.
Genau, ja. Ja, das sind so die verschiedenen Details, die dann schon auch wirklich interessant waren, was er da erzählt hat. Er hat auch über den Einsatz von langen Linsen erzählt, die er besonders mag, weil das irgendwie eine stärkere Tiefe gibt und die Bilder damit atmosphärischer wirken aus seiner Sicht. Und hat dann auch den deutschen Kamerahersteller Ariflex erwähnt, der sich dann wohl bei McQueen und dem Film Bullet für den Einsatz der Kamera bedankt hat. Gab es wohl dann so eine Anzeige dann in der Zeitung dazu. Und das hat er auch noch in Erinnerung, der Peter Yates, dass der Kamerahersteller gemacht hat.
Und die haben sie genommen, weil sie besonders klein war.
Genau. Die haben sie zu einem Großteil verwendet, aber zum Teil auch eine andere Kamera, die habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Eine amerikanische Kamera, die deutlich größer war. Aber die konnte man eben tatsächlich dann eben nicht überall verwenden, wenn es darum ging, auch in engeren Räumen und so zum Beispiel oder durch engere Durchgänge zu gehen oder in Autos, wenn da gefilmt wurde, dann konnte man diese riesige Kamera
ja,
wohl nicht.
Die haben ja auch einen Fahrstuhl gehabt und so, da muss ja überhaupt kein Platz gewesen sein.
Genau, ja. Es gibt einen ganz, wer da mal weiterlesen will, es gibt auch einen spannenden Bericht über den Kamerahersteller Ariflex und also seine Geschichte. Im Internet habe ich auch einen Link mal in die Shownotes hinterlegt. Könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Finde ich auch sehr interessant und geht sehr, sehr tief. Also das ist über mehrere Seiten ein spannender Artikel, wo diese Kameras eingesetzt wurden, wie sie entwickelt wurden und so weiter. Auch du hast eigentlich alles, was ich mir annotiert habe, hast du aus dem Kopf, glaube ich, zitiert. Ich hätte es nicht hinbekommen. Du hast eigentlich alles erwähnt, was ich auch sagen wollte. Das Einzige, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob ich nicht richtig zugehört habe oder ob du das gesagt hattest, das mit den Proben fand er ja auch deshalb so interessant oder so gut oder so wichtig auch für seine Arbeit und er scheint das so häufiger zu machen, damit sich die Beteiligten des Films auch einfach besser kennenlernen können. Und da die Proben halt im Vorfeld des Films gemacht werden, hat man halt so einfach die Chance auch schon mal, dass die Schauspieler untereinander, aber auch mit den Beteiligten, anderen Filmbeteiligten dann schon mal so eine Beziehung aufbauen können. Hm. Und das war auch so ein Punkt, den er dann noch erwähnt hat, was er...
Und er hat seinen Lichttechniker gelobt.
Richtig, ja.
Also er hat schon einige aus der Crew auch hervorgehoben, ja. was nicht immer alle machen. Also das ist mir auch aufgefallen, ne? Dass er schon so ein kollaborativer Geist oder das würdigen konnte,
denke ich auch,
was die anderen gemacht haben.
Ja.
Ja. Also von dem her war er nicht so eitel wie andere.
Er hat auf jeden Fall auch andere Leute erwähnt, das stimmt, und war da wirklich sehr positiv in diesen Dingen. Und es ist natürlich auch, denke ich, erwähnenswert, dass du deinen Beleuchter auch erwähnst in einem Film, wo tatsächlich alles on location gefilmt wird, weil du ja da wirklich vor Ort diese ganzen Umgebungen so einleuchten musst, ne, dass das funktioniert. Das wahrscheinlich vielleicht sogar über mehrere Tage hinweg, ne, dass die Belichtung, die Beleuchtung immer dieselbe ist, das Licht dasselbe ist. Also stelle ich mir auch wirklich nicht so einfach vor, nicht umsonst.
Machen die sonst im Studio.
Genau.
Ja. Ja gut, dadurch hast du dann nicht so viele Kameraeinstellungsmöglichkeiten, aber die musste er auch nicht haben, so von sich aus. Ne? Er hat dann, aber was er gemacht hat und was auch im Schnitt dann immer wieder auftaucht, im Fenster, im Spiegel, durchs Fenster, den Flur entlang, also so visuelle Geschichten.
Teilweise wirkt es auch fast ein bisschen wie in einem Dokumentarfilm, weil in einigen Einstellungen eine Person im Vordergrund unscharf ist und die dann sich erst irgendwann aus dem Bild heraus bewegt und man dann eigentlich erst sieht, was da gefilmt werden soll. Also so, als würde jemand da irgendwo eine Kamera hinhalten und versuchen, irgendwas dokumentarisch zu filmen. Also nicht so durchgehend perfekte Bilder.
Ja.
Es ist alles ein bisschen schmutzig, eben weil es eben on location gedreht ist und nicht eben in einem Studio. Ne? Das heißt, die Straßen sind alle normal und nicht so sauber geleckt, wie das sonst oft ist in Filmen.
Eine
und so.
Sache
und
haben wir noch vergessen, den Doktor.
Jetzt weiß ich gerade nicht, was du meinst. Ach so, das meinst du. Ja, können wir auch noch erwähnen. Ich hatte ab hin und her überlegt, ja, weil das eigentlich würde man es heute wahrscheinlich nicht mehr erwähnen, aber es ist ein Film von 1968, wenn du das meinst. Soll ich sagen?
Ja.
Janina guckt mich gerade an. was dann auch der Peter Yates auch nochmal schon erwähnenswert findet, dass der Arzt in dem Krankenhaus ein People of Color ist und das schon recht ungewöhnlich gewesen ist zu der Zeit. Aber ganz, ich würde mal sagen, nebensächlich. Also es spielt eigentlich keine Rolle für den Film.
Nein, es spielt keine Rolle. Das ist ja
das das Gute. Genau, ja. Es wird gar nicht hervorgehoben. Er ist einfach ein Arzt im Krankenhaus.
Ja.
Und das ist schon wirklich für die 60er Jahre immer noch sehr besonders.
Und was ich ganz lustig fand, was er auch gesagt hat, dass die meisten, die dort als Krankenschwester und Ärzte aufgetreten sind, tatsächliche Krankenschwestern und Ärzte in diesem Krankenhaus waren. Und beim Gucken habe ich schon gesagt, die Krankenschwester, ob das wohl eine echte Krankenschwester war, weil der Arzt, der theoretisch geschnitten hat, operiert hat, das war auch ein echter Arzt, hat er, glaube ich, gesagt. Und dann hat er lustigerweise erzählt, ja, er war sehr, sehr in Versuchung, tatsächlich zu schneiden, so nach dem Motto. Und die Schwester, die reicht ihm halt in einer Affengeschwindigkeit den Faden und den Tupfer und fädelt das ein in diese gebogenen Nadeln, die man da braucht und so. Also ganz spannend.
Ja, sagte der Peter jetzt ja auch, dass er das auch gerne macht, Leute zu nehmen, die sich da tatsächlich in diesen Bereichen auskennen. Sanitäter, ja, irgendwie hat er auch.
Genau, den Hauptsanitäter. Ja.
Genau, wo er auch dann echte Sanitäter genommen hat.
Ja. Aber im Flughafen, wo so viele, viele Menschen waren, das war eine Crowd, die directed, die bestellt war.
Ja.
Und da hat er seinen Regieassistenten, den ersten, quasi auch sehr gewürdigt für das Crowdmanagement und dass er das so toll gemacht hat.
Genau.
Ja.
Das war eine auch der interessanteren Szenen, fand ich dann, dieses, also dann keine Verfolgungsjagd in dem Sinne gewesen, sondern aber dieses Suchen des Täters in der Menge.
Und sie hatten aber alle einen Anzug an, so nach dem Motto. Und, genau.
Das war auch sehr gut gemacht, das stimmt.
Mhm.
Was meinst du? Hast du noch was zu sagen? Also vielleicht doch, gib doch mal noch kurz eine Einschätzung dazu, wie du einschätzen würdest.
An dem Inhalt manche Sachen, naja, aber vieles war interessant und viele Details und eben auch so wertschätzend über den ganzen Film geredet und auch über die anderen, das fand ich sehr angenehm und auch interessant, ne, wen er dann so erwähnt hat. Wie gesagt, ohne den Kommentar würde ich den Film jetzt immer noch nicht so richtig mögen. Und jetzt denke ich so, ach ja, gut, der ist schon ganz gut. So.
Mhm.
Also, genau. Da hat der Kommentar wieder seinen Effekt gehabt.
Na, er hat als Film schon seine speziellen stilistischen Elemente, die ihn besonders machen, finde ich. Auch wenn man Verfolgungsjagden nicht so mag. Aber ich denke auch, es ist jetzt kein Film, wo man, sagen wir mal, gerade aus Drehbuchsicht jetzt nicht unbedingt sagen würde, das ist jetzt so den Meilenstein, das sicherlich nicht. Aber
nee. Irgendwas hat er erwähnt, dass es ja in Filmhochschulen gezeigt wird. Da frage ich mich, in welcher Hinsicht das lehrreich sein soll. Keine Ahnung.
Ich glaube, da ging es um den Schnitt, dachte ich dann auch.
Ja, um den Schnitt?
Okay.
Habe.
Ja. Okay, ja, dann kommen wir doch mal zu den Bonusmaterialien. Also da sind echt eine ganze Menge Bonusmaterialien drauf. Und hervorheben möchte ich, und da werden wir jetzt auch noch mal drüber reden, vor allem zwei Filme. Und das sind tatsächlich beides spielfilmlange Dokumentarfilme. 1,5 Stunden und noch länger jeweils. Der eine Film heißt im Deutschen zumindest Steve McQueen, Die Coolness in Person, ist von 2005. Und das andere heißt auf Deutsch, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier gerade, genau, The Magic of Movie Editing. Wir fangen aber erstmal, denke ich, mit dem Bonus an über Steve McQueen, Die Coolness in Person von 2005. Ich finde den Titel schon etwas irritierend, auch weil es gar nicht so viel um seine Coolness geht, finde ich, sondern
es durch ein catchy Titel.
Ja, genau. Ich meine, das ist ja tatsächlich so, dass er ja bekannt dafür war in den Filmen. Dass seine Rollen sind immer ja so diese Einzelgänger, die coolen Leute, die coolen Männer, die so eher so, naja, immer so lässig, eher so an der Wand lehnen und so. Das war ja ganz oft der Fall. Und deshalb passt es irgendwie natürlich zu Steve McQueen oder zu seinen Rollen, die er gespielt hat. Aber es passt, finde ich, eben nur sehr wenig zu dem, was da in diesem Dokumentarfilm dann über ihn erzählt wird. Ne?
Hm.
Ist dir irgendwas in Erinnerung geblieben, da, Janina, oder soll ich mal anfangen?
Du kannst gerne anfangen.
Also ich, vielleicht kann man es kurz mal so zusammenfassen. Es ist, wie das eben so oft ist, wenn es um Personen geht, also eine Mischung aus Interviews mit Freunden, Bekannten, Kollegen von Steve McQueen und Ausschnitten aus seinen Filmen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ganz oft erschöpft sich sowas irgendwie nach 10 Minuten und man ist gelangweilt, finde ich, bei diesen Standard-Bonus-Filmchen, die es oft gibt. Das ist hier aber wirklich extrem lang, aber gar nicht, also trotzdem nicht langweilig. Und sie haben wirklich viele Menschen dort zusammengetragen, die was zu Steve McQueen sagen können.
Das ist halt so was Biografisches, ne? So mit Hintergrunderzählungen und mit so einer Zeitlinie, die man nachvollziehen kann.
Genau.
In der Entwicklung, im Guten wie im Schlechten, beides.
Genau. Ja, es fängt letztendlich eben an mit seinem Elternhaus ein bisschen und wie er zum Film gekommen ist und hangelt sich so ein bisschen ja an den Filmen entlang, die er gemacht hat. Ne, kann man, und was heißt ein bisschen, eigentlich ist es genau so.
Naja, die haben ja eine Chronologie.
Genau.
Ne? Also da kann man die ja dann gut einsortieren.
Genau. Und da wird wirklich, also werden wirklich viele verschiedene Leute interviewt, um sie etwas über Steve McQueen erzählen zu lassen. Mir persönlich ist besonders Liver Burton in Erinnerung erstmal geblieben, weil er da schon für mich ein bisschen raussticht, weil ich ihn ja vor allem aus Star Trek Next Generation kenne. Und er hat tatsächlich auch schon mal mit Steve McQueen im Film The Hunter zusammengespielt. Und es gab aber ganz viele andere, eben auch seine drei Frauen wurden interviewt, die etwas über ihn erzählt haben. Mhm. Über
die Kinder ein bisschen.
Ich überlege gerade, die Kinder oder seinen Sohn?
Sein Sohn, die Tochter hat nur ganz wenig, hat nur ein oder zwei kleine Sachen gesagt.
Genau, darüber wird erzählt, dann aber auch, wie er Probleme bekam, weil er mit Drogen Bekanntschaft geschlossen hat und da auch nicht mehr von losgekommen ist und sich dadurch auch geändert hat und das immer schwieriger wurde, dann irgendwann Filme zu drehen. Es gab irgendwann auch durchaus Regisseure, die dann das Handtuch geworfen haben, wenn sie mit ihm zusammenarbeiten mussten, weil es einfach so schwierig geworden war, mit ihm dann auch irgendwas zusammenzubekommen. Das sind so die Dinge, die da erzählt werden. Es geht, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt durch die Sekundärliteratur im Kopf habe oder ob es auch in dem Film selbst darum ging, dass er wahrscheinlich als Kind missbraucht wurde. Wird das da auch erwähnt
das
in der Doku? Nee,
das wird im Film nicht, aber dass er eine schwere Kindheit hatte.
Genau. Ja. Und also da habe ich habe da auch ein paar Links, also zwei Links zusammengetragen zum Thema Drogenmissbrauch, also vor allem Kokain wohl und auch das Thema mit dem Missbrauch als Kind, dem mutmaßlichen Missbrauch als Kind. Dazu habe ich eine URL mal in die Shownotes gepackt und dann gibt es noch einen schönen Artikel zum 40. Todestag von Steve McQueen in der NZZ. Das habe ich auch mal als Shownote mit hinterlegt, um dann noch ein bisschen weiterzulesen. Steve McQueen selbst, also der Film begleitet ihn sozusagen dann über seine Filme, dann bis zu seinem Tod. Der ist wohl an Brustfellkrebs dann gestorben in den 1980 mit 50 Jahren und sehr wahrscheinlich mit verursacht durch sein Rauchen, das er dann wohl auch ziemlich exzessiv betrieben hat. Ja, schade um ihn. Schon ein, also auch die Filme zumindest, die er gemacht hat, sind alle schon auf ihre Art wichtige Filme, finde ich. Sind alles gute Filme, interessante Filme.
Bei allen sagen kann, weiß ich nicht.
Ja, ja. Also. Es gibt den Film Le Mans, oder Le Mans, ich weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird, glaube ich, französisch wahrscheinlich. Da ist ja ein Autorennenfahrer, ein Rennfahrer. Und der ist wohl relativ, also er wird wohl von den meisten Kritikern wohl als nicht so gut gesehen. Aber die meisten Filme davor sind ja schon interessant. Also Papillon.
Das ist auch da, wo der Regisseur gesagt hat, er hat keinen Bock mehr.
Genau, genau. Ja.
Ja,
weil Steve McQueen auch alles fahren wollte, selbst fahren wollte und so. Und dann auch, also, naja, also wurde dann irgendwann, er wurde dann offensichtlich schon ein recht schwieriger Mensch dann im Laufe der Zeit, mit dem es dann schwierig wurde, dann umzugehen. Man könnte ja ganz viel erzählen, aber man will ja nicht den ganzen Film nacherzählen. Aber hast du noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest?
Ich fand es schon interessant, wenn er so eine schlimme Kindheit hatte, dass er das offensichtlich nicht weitergegeben hat, was ich ja dann jedem hoch anrechne, der das schafft und mit seinen Kindern wohl sehr gut umgegangen ist und sich mit denen am Wochenende immer Zeit genommen hat und so. Also das hat zumindest der Sohn erzählt und dass der auch bei ihm gewohnt hat dann, eine Weile lang als Jugendlicher und mit der zweiten Frau dann dort war und dass er das wohl durchaus positiv, also seinen Vater auch als Vater positiv in Erinnerung hatte. Und wenn er das trotzdem noch geschafft hat, dann ist das ja auch eine ganz andere Leistung abseits von seiner beruflichen und filmischen, was auch immer, Hinterlassenschaft.
Ja, es ist schon interessant, Janina, weil das ist ja etwas, das hätten wir, sagen wir mal, vor 12 Jahren wäre das überhaupt kein, also wäre das kein Gedanke gewesen, der sich in den Kopf gegangen wäre, ne?
Ja, aber auch eben so von den Interviews, die dann mit den Star Trek Captains gemacht wurden, die alle dann familiär wirklich Probleme hatten. Gut, vielleicht ist eine Serie auch noch zeitschlimmer als Filme, stimmt, weil du zwischen den Filmen vielleicht mehr Zeit hast, aber ja. Das fand ich schon auch interessant. So.
Also auf alle Fälle ein interessanter Mensch gewesen. Es lohnt sich, finde ich, sehr, sich diese Dokumentation mal anzuschauen, um das tatsächlich noch ein bisschen besser einschätzen zu können.
Und die ist auch gut gemacht. Also eben, wie du sagst, das ist jetzt nicht, wo man nach einer Viertelstunde denkt, oh, langweilig, wann ist denn die zu Ende? So.
Ja. Also kann man auch sehr empfehlen, ne? Also
Und er hat auch so verschiedene Leute, ne? Also die Stunt-Leute, seine Frauen, die Kinder und andere Begleiter sozusagen auf seinem Leben, in seinem Leben, Freunde von ihm. Ja. Also, ja, also schon interessant.
Genau. Machen wir einen Schlussstrich darunter. Dann kommen wir mal zur anderen Doku, zu dem anderen Bonusmaterial. The Magic of Movie Editing. Das finde ich ein ganz, 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 ganz tolle Doku. Also für mich eine der besten Bonusmaterialien, die ich bis jetzt auf Blu-rays oder DVDs gefunden habe. Ich fand den wirklich sehr, sehr interessant, den Film. Wie der Titel ja schon sagt, geht es letztlich darum, wie man eben Filme schneidet.
Und wie sich das entwickelt hat.
Und wie sich das entwickelt hat, genau. Fangen tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang an bei The Great Train Robbery. Aus dem Jahr 1906, wo wohl das, also als eines der ersten Male tatsächlich auch geschnitten wurde.
Wo sie gesagt haben, ganz am Anfang waren die Filme ungeschnitten.
Genau,
bis das habe ich jetzt. Quasi bis das Bild irgendwie aus dem Bild gelaufen ist oder bis das Filmmaterial alle war. So fand ich lustig, ne? Da haben sie irgendwie ein, zwei Beispiele gezeigt.
Ja. Genau, denn dieser Film mit The Great Train Robbery war einer der ersten Filme, wo tatsächlich sinnvoll geschnitten wurde, um eben auch verschiedene Einstellungen zu zeigen und so und dann tatsächlich dort dann eine Geschichte zu erzählen, die nicht ein durchlaufender Film war.
Ich dachte, sondern das wäre dieses Feuerwehrding gewesen.
Ja, das gab es dann auch noch, genau, aber das ist dann einer der Filme gewesen, die sie dann in dem Zusammenhang als erstes vorgestellt haben. Und dann geht es eben darum, wie diese unsichtbare Schnitte funktionieren. Also, dass man selbst nicht so, also als Zuschauer gar nicht wahrnimmt unbedingt, dass da ein Schnitt ist, weil eben zum Beispiel, dass man von einer totalen in eine nähere Perspektive dann schneidet und das aber von der Bewegung des Schauspielers her zum Beispiel so gut passt, dass man es als Zuschauer manchmal gar nicht wahrnimmt, dass da ein Schnitt dazwischen ist.
Oder wenn jemand durch eine Halle läuft und in eine Tür rein und im nächsten sieht man ihn ins Zimmer gehen und das passt dann von der Bewegung und vom Türen aufmachen so.
Genau.
Dass man es kaum merkt.
Was ich interessant fand, war zum Beispiel in dem Zusammenhang, dann ging es auch darum, dass das früher vor allem Frauen gemacht haben und dass offensichtlich der Grund dafür war, dass das so eine Ähnlichkeit mit dem Schneidern hatte, ja, weil man eben die Filme geschnitten hat und dass deshalb auch irgendwie Frauen das irgendwie scheinbar gemacht haben am Anfang, bis das dann tatsächlich eher zu einer Kunst sich entwickelt hat und dann zumindest zum mehr als nur einem Handwerk.
Und dann waren es plötzlich die Männer und die haben dann die Lorbeeren geerntet und das bessere Geld verdient, garantiert.
Ja, genau. Ja. Wobei sich das natürlich jetzt auch wieder ändert und geändert hat. Also zum Beispiel Quentin Tarantino hat seine Hof- und Haus-Cutterin, mit der er zusammengearbeitet hat, über die ganzen Filme hinweg, bis die dann leider gestorben ist, 2010.
Die ist auch in den Interviews.
Die ist nämlich dann auch in dem Film dabei, genau. Wird da auch interviewt und erzählt was übers Schneiden. Das ist vielleicht auch das Interessante unter anderem an dem Film, dass tatsächlich sehr viele wirklich weltberühmte Regisseure und ich sage jetzt mal deren Cutter-Editors da zu Wort kommen und wirklich aus profundem Mund dort über dieses Thema reden.
Und am Schluss zeigen sie alle ihre Oscars. ja. oder ihre sonstigen Filmtrophäen. Da ich auch, okay, die haben wirklich die Preiswinner hier rangezogen für diese Doku.
Ja. Genau. Also zum Beispiel Jonathan Demme, der zum Beispiel das Schweigen der Lämmer gemacht hat, zusammen mit seinem, in Anführungszeichen, Cutter, Craig McKay und Chris Columbus, Paul Verhoeven, Martin Scorsese sind da mit dabei. Und die haben halt auch wirklich alle was zu sagen. Es ist nicht nur so ein Blabla, sondern die erzählen wirklich, wirklich aus diesem Themenbereich heraus relativ viele. Natürlich geht es jetzt nicht so sehr ins Technische. Es ist jetzt kein Lehrfilm für jemanden, der schneiden lernen möchte. Aber ich glaube, es ist ein guter Film, um einen Überblick zu bekommen, wie mächtig tatsächlich das Schneiden von Filmen sein kann, wenn man es gut kann.
Lustigerweise, was ich eine sehr lustige Szene fand, da sagt, wenn sie jetzt nicht wie viele Frames per Second machen, sondern zwei rausnehmen oder einen rausnehmen pro Sekunde, dann würde man ja schon 3 Minuten sparen am ganzen Film und dann müsste man keine Szene rausnehmen und dann hat das wohl total geruckelt und hat nicht gepasst und war ganz unnatürlich von den Bewegungen her. Also wie viel das dann ausmacht, dass genug Bilder pro Sekunde drin sind und dass man da eine gute Bewegung sozusagen.
Genau, obwohl ja ein Frame nur eine 24. Sekunde ist. Ne? Ja. Das ist wirklich wahnsinnig wenig eigentlich.
Aber da nimmt man als Mensch anscheinend wirklich doch irgendwie die Nuancen wahr, wenn das irgendwas da nicht stimmt. So.
Genau. Ja. Das wird sehr schön, finde ich, beschrieben. Und dann geht es auch um nicht nur darum, wie man einen Film schneidet, dass irgendwie diese Schnitte unsichtbar sind, sondern auch zum Beispiel über das französische Kino, wo genau das dann umgangen wurde, dass man eben genau nicht diesen Hollywood-Stil haben wollte mit den unsichtbaren Schnitten, sondern dass man da durchaus ganz bewusst Schnitte gesetzt hat, die auffällig sind. Sowas zum Beispiel, also springt so dieses, das, was dann gerne als ein bisschen als Arty dann bezeichnet wird. Darum ging es dann eben auch. Also nicht nur eine rein amerikanische Sicht auf das Thema, das fand ich auch ganz gut. Es wird sogar über den russischen Film gesprochen, über die über die russischen Filme aus den 20ern, die auch wirklich wegweisend waren in vielen Zusammenhängen. Sergei Eisenstein, glaube ich, fällt mir da in dem Zusammenhang ein.
In Odessa, die Treppe.
Genau.
Ja.
Und
wie heißt der? Der
Panzerkreuzer?
Panzerkreuzer.
Ja. Ich weiß gerade nicht, ob es Aurora oder Potemkin war. Ich glaube, es war Potemkin.
Potemkin war es.
Ja, genau. Ja. Also um sowas geht es, aber eben nicht
nur. Und dass sie dort und die Russen und die Nazis erwähnt, dass sie halt durchaus auch ganz bewusst die Schnitte auch als Propaganda und die Filme als Propaganda und Einflussmaterial verwendet haben.
Ja, manipulative Schnitte verwendet haben. Also indem man da bestimmte Sachen gegenschneidet, wie zum Beispiel ein schreiendes Baby und dann einen russischen Soldaten oder sowas dazu für die Nazi-Propaganda.
Oder eben heroisierende Bilder quasi generiert und dann die als Helden dastehen lässt. Aber was dann einer meinte, naja, was heißt hier manipulativ? Der ganze Film wird so geschnitten, dass die Zuschauer, also zumindest in den meisten Filmen, eben quasi sich mit den Charakteren identifizieren, die Geschichte mögen und in richtigen Stellen lachen und weinen und Emotionen haben und da mitgerissen werden. So. Und da würden halt wenige Sekunden auch schon viel ausmachen. Mhm. Also haben sie so ein paar Sachen dargestellt und was ich immer lustig finde, dann die Cutterin, die dann meinte, ja, ne, man muss halt dann auch den Regisseur dazu bringen, das Baby auch manchmal ein bisschen loszulassen, so nach dem Motto, man macht erst einen vorsichtigen Vorschlag und sagt, guck mal, hier könnte man doch noch was und da noch was wegnehmen und ja. Das fand ich ganz interessant.
Ich glaube, du musst das schon aus dem Fingerspitzengefühl haben, ne, für den Regisseur irgendwie, dass du da sowas an ihm genau sowas auch rüberbringen kannst. Das stelle ich mir schon auch wahnsinnig schwer vor.
Weil das auch wohl sehr intensive Wochen und Monate sind in dem Raum, wo der Film dann entsteht letztendlich.
Genau. Ja, es geht auch, glaube ich, auch in diesem Bonus auch ein bisschen um dieses Thema, dass so ein Film, dass der Regisseur einen Film im Kopf hat, den Film dreht. Und dann setzt man ihn zusammen und stellt dann fest, dass es so nicht funktioniert. Und dann muss man, das ist dann wirklich dann die Magie des Filmschnittes auch, dass du dann als Editor dann den Film komplett umstellst zum Teil, ne? Und dann eine andere Erzählstruktur wählen musst. Was ich zum Beispiel, also sowas wird ja auch dann oft gemacht, dass du dann am Anfang des Films eine Szene zeigst, die in der Geschichte zum Schluss kommt, um irgendwie mehr Spannung aufzubauen und solche Sachen dann zum Beispiel zu wählen, damit der Film besser funktioniert und einen eher reinzieht in die Geschichte. Dann geht es aber auch um sowas wie Rhythmen, ne? Gibt es ja auch. Also Rhythmus, der Schnittrhythmus, was ja zum Beispiel dann auch ganz gut passt eben zu so Filmen wie Lola rennt, wo das auch ein großes, größeres Thema dann auch ist, was jetzt nicht in der Doku erscheint, aber ist ein Beispiel, das mir da jetzt konkret auch einfällt gerade.
Und einer, das auch gesagt hat, er muss das im Stehen machen, um den Rhythmus besser spüren zu können. Und genau. Andere sagen, ach ja, dann fläzt man sich auf dem Sofa und isst mal einen Schokoriegel und dann macht man wieder weiter.
Genau.
So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.
Genau, und auch, also da wird tatsächlich dann ein Cutter, der Walter Murch, wird dort begleitet, der Cold Mountain geschnitten hat. Und also auch in diesem, genau während des Schneidens von Cold Mountain so ein bisschen begleitet wird, weil man dort immer Szenen und Ausschnitte sieht und wo er auch anhand von manchen Szenen das so ein bisschen konkreter beschreibt, zum Beispiel, dass wenn man, so wie der Regisseur sich das vorstellt, die Filme zusammenschneidet, das nicht passt, weil in der einen Szene guckt der Hauptdarsteller gerade nach links, an der anschließenden Szene guckt aber sofort nach rechts gerade schon und dann muss man zusehen, dass man das halt irgendwie anders verbirgt und so. Und sowas zum Beispiel hat er dann auch erzählt. Und da, also ich stelle mir das wirklich wahnsinnig aufwendig und kompliziert vor.
Das ist ja ein Sekundenbruchteil, den man dann braucht, ne?
Ja.
Aber dann hat er eben das so geschnitten, dass noch im Vordergrund eine Figur quasi den kurz verdeckt, den Hauptdarsteller, dass man nicht genau sieht, wo der hinguckt, die läuft sozusagen vor ihnen und dann hat er geschnitten und dann passt es, wenn er woanders hinguckt. Und sonst hätte es nicht gepasst, sonst wäre es irgendwie irritierend gewesen.
Ja.
Ja.
Ja. Wirklich, wirklich interessantes Bonusmaterial.
Und den Schnipsel musst du erstmal finden.
Genau. Insgesamt wirklich ein guter Überblick darüber, was es bedeutet, einen Film zu schneiden. Wirklich als Einstieg und auch für mich als Filmzuseher, als Filmseher, um das wertzuschätzen, wie viel Leistung dahinter steckt und wie viel auch Kreativität das ist. Also man kann sich ja vorstellen, naja gut, ich meine, da werden früher vor allem, wurden einfach halt die Filme gedreht, dann kommen die Filmrollen da zum Cutter und der schneidet die dann zusammen und fertig. So.
Naja, wenn du halt so eine Standardschnittmuster hast, dann ist es vielleicht auch eher so gewesen, wo sie gesagt haben, dass es halt immer der gleiche Ablauf war. Erst das große Bild, dass du alles siehst, dann näher ran, dann Gegenschnitt, dann sonst was. Also das war dann wohl schon fast standardisiert, wie man einen Film oder eine Szene zu schneiden hat.
Ja, was ich mir auch bewusst war, dass manche Szenen dann ja mehrfach gedreht werden, weil man irgendwie dann, hat man noch einen zweiten Take und einen dritten Take, irgendwie, weil irgendwas nicht genau funktioniert hat oder damit man als Editor eben auch die Auswahl hat. Und das ist ja auch, also das war mir schon bewusst vorher, ne? Aber dass das, glaube ich, so wie mir das scheint, hier nur wirklich ein geringer Teil dessen ist, was da eigentlich an echter kreativer Arbeit noch passiert. Ne? Eben nicht nur das Handwerk, sondern wirklich das Kreative, das dahinter steckt. Also es war mir nicht so bewusst, wie
oder
das jetzt
sagen,
hier auch
dass,
dargestellt wird.
Dass vor Ort gesagt wird, das war perfekt, die Szene ist im Kasten, so nach dem Motto. Und der Editor dann aber aus den vier anderen davor vorigen, bei dem einen den Blick hier, bei dem anderen irgendwie die Geste da nimmt und dann irgendwas zusammenbastelt. Also, dass das auch ein Teil ist. Ja.
Stimmt, das war doch auch der Walter Murch, glaube ich, ne? Der Cold Mountain, der das immer wieder betont hat, dass die Blicke für ihn so wichtig sind. Ne? Das war, glaube ich, er auch, ne? Der das meinte,
der
dass die Blickrichtungen
so
funktionieren.
Explizit, ja.
Genau.
Ja.
Ja, also ich habe jetzt schon so viel den Bonus hier gelobt. Wie fandest du das denn?
Ich fand das auch sehr spannend.
Ja.
Ja. Also ich fand die beide gut. Ja, aber ich glaube den zum Editing noch mehr. Mhm. Also weil es einfach allgemeiner interessant war.
Ja, genau. Ja. Ich habe hier so ein kleines Programm, wo ich mir meine Notizen immer mache. Und da habe ich auch so eine Möglichkeit, die Sachen zu bewerten, auch die Bonusmaterialien. Ich habe hier das erste Mal einem Bonusmaterial die Wertung exzellent gegeben. Also weil es wirklich, also das Beste, was geht, weil das wirklich, also interessanter kann es kaum noch werden, glaube ich. Das war wirklich, wirklich sehr umfassend und gut verständlich, trotzdem von der BBC, BBC 4 produziert, ja, glaube ich. Ja. Hm? 2004, glaube ich, war das. Also auch verhältnismäßig frisch.
Aber wo dann die Älteren auch manchmal gesagt haben, naja, dieses viele schnelle Geschnipsel jetzt, das ist nicht meine Sehgewohnheit. So, ne?
Stimmt, das wurde, ja, stimmt, das recht, ja. Das war also wirklich noch ein kritischer Punkt. Ja. Also ja. Gerade Ridley Scott zum Beispiel und ich glaube auch Steven Spielberg und Martin Scorsese, die haben da durchaus, finden das nicht gut und also sagen auch, dass das aus ihrer Sicht eigentlich so den Film als Produkt schlechter macht. Ich glaube, Steven Spielberg meinte von sich aus, so, ja, vielleicht ist er einfach nur zu alt dafür, aber ich glaube, Scorsese als auch Ridley Scott
vor allem, glaube ich, ja. Ja,
haben das durchaus kritisiert, auch also aus deren Sicht objektiv, also dass sie tatsächlich sagen, dass
da ist dann den zu, Film dann ist es zu schnell.
Ja, ja, weil auch die visuellen Elemente eben gar nicht mehr so wirken. Ich meine, ja. Das hat natürlich was mit der Arbeit zu tun, wie sie arbeiten. Also das eben so, dass beide legen, glaube ich, sehr viel Wert auf Einstellungen, ne? Auf Arrangements im Bild. Und wenn du dann so schnell schneidest, dann siehst du das gar nicht.
Ja. Ja,
genau, als Zuschauer. Und dann geht sowas natürlich total verloren. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann eine Rolle spielt.
Und zum Weißen Hai war doch auch was drin, ne?
Ja.
Und dass der Hai so doof war, die Attrappe.
Genau.
Und dass seine Katharin oder sein Katar ihn gerettet hat,
ja.
Dem so ganz viel von diesem Hai rausgeschnitten.
Genau, genau. Ja, genau, haben sie auch nochmal gesagt, ne, dass irgendwie ein Frame dann da entscheidend sein kann zwischen awkward und ungut.
Sieht Mist aus, ja. und ist bedrohlich, so
genau.
Nach dem Motto.
Genau.
Ja, ist lächerlich, weil Attrappe oder man kriegt den Schreck seines Lebens, ja. Das fand ich ganz lustig.
Janina.
Ja.
Haben wir's. So, was sagen wir denn insgesamt? Also wir sagen das, glaube ich, auch immer wieder. Uns geht es ja nicht darum, jetzt hier irgendwie eine Kaufempfehlung auszusprechen oder sowas, aber so insgesamt für die Blu-ray, die wir hier jetzt geguckt haben mit den Bonusmaterialien.
Lohnt sich schon.
Lohnt sich, ne? Finde ich ja. Auch. Ja. Gibt es auch immer noch zu kaufen, glaube ich. Also ohne, dass man da gebraucht Preise zahlen muss, die dann manchmal ja doch deutlich durch die Decke gehen. Finde ich, ist eine gute Investition in den Film, wegen des Gesamtpaketes, was da so alles mitkommt. Es ist wirklich interessant.
Wieder ein Teil Filmgeschichte gelernt.
Ja, wirklich. Finde ich schon auch. Und auch wenn ich ja wirklich echt nach so einer Aufnahme oder so einer Aufzeichnung hier für den Podcast auch wieder irgendwie 80%, glaube ich, gleich vergesse, helfen mir, glaube ich, schon auch, dann die nächsten Filme auch nochmal ein bisschen besser gucken zu können. Ich glaube, das ist schon hilfreich. Ja. Janina, dann würde ich sagen, wir ziehen einen Schlussstrich, machen den Sack zu. Und verabschieden uns auch schon mal bei den Hörern, oder?
Genau.
Dann ihr zusammen da draußen, schön, dass ihr zugehört habt und wir hoffen, euch hat es wieder ein bisschen gefallen. Ihr fandet das spannend, dürft gerne Kommentare hinterlassen und genießt die Zeit ohne uns bis zu unserer nächsten Folge. Und schön, dass wir drüber geredet haben. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.